Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 99, Selsal. Und nun zur an einigen Stellen mit einer kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Dann, wenn zu Beginn der Auferstehung die Erde in schweres Beben gerät und das, was sie an Lasten in sich birgt, hervorbringt, und der Mensch erschrocken fragt, was ist, was geschieht? An jenem Tag wird die Erde das berichten, was dein Herr ihr offenbarte. An jenem Tag werden die Toten einzeln, an jeder für sich, aus ihren Gräbern hervorkommen und ihnen ihre Werke, die sie in ihrem Erdenleben taten, gezeigt. Daher, wer auch nur im Gewichte eines winzigen Stäubchens Gutes tut, wird es schauen. Und wer Übles, wenn auch nur im Gewichte eines Stäubchens tut, wird es dann sehen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastory.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 18. August 2022, gleicht die 27. Monat 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran betont Relevanz roter Linien und wirtschaftliche Garantien für JCPOA-Wiederbelebung. Iran fordert Westen auf, Wahrheit über israelische Apartheid und Verbrechen nicht zu leugnen. Iran hat im Juni-Juli Ölexporte erhöht. Die Lieferungen könnten steigen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran betont Relevanz roter Linien und wirtschaftliche Garantien für JCPOA-Wiederbelebung. Irans Außenminister Hossein Amir Abdollahian gab an, die nächsten Schritte für eine mögliche Einigung zur Wiederherstellung des Atomabkommens von 2015 könnten unternommen werden, wenn Teherans rote Linien respektiert und wirtschaftliche Vorteile garantiert würden. Wir haben unsere Standpunkte über den Vertreter der Europäischen Union an andere Parteien, einschließlich der Vereinigten Staaten, übermittelt und warten auf eine Antwort, sagte der iranische Spitzendiplomat am Mittwoch. Wir müssen sicherstellen, dass alle unsere roten Linien berücksichtigt wurden und dass wir aus dem vor uns liegenden Abkommen vollen wirtschaftlichen Nutzen ziehen können, fügte er hinzu. Russlands führender Verhandlungsführer äußerte sich optimistisch über die Fortschritte, die kürzlich bei den Wiener Gesprächen über eine mögliche Wiederherstellung des Iran-Abkommens von 2015 erzielt wurden, und sagte, ein endgültiges Ergebnis hänge davon ab, wie die USA auf die Irans jüngste Vorschläge reagieren werden, die darauf abzielen, den Abschluss des diplomatischen Prozesses zu erleichtern. Michail Ulyanov, der auch Russlands Botschafter bei internationalen Organisationen in der österreichischen Hauptstadt ist, machte die Bemerkung am Mittwoch in einem Beitrag auf seinem Twitter-Account als Reaktion auf einen Bericht der US-amerikanischen New York Times, einen Tag zuvor, in dem es hieß, dass europäische Beamte zunehmend optimistisch in Bezug auf die Aussichten auf eine Wiederbelebung des Abkommens seien. Der russische Diplomat fügte hinzu, das Endergebnis hängt davon ab, wie die USA auf die letzten vernünftigen Vorschläge Irans reagieren. Ulyanov sagte weiter, der Grund, warum ein solches Abkommen wahrscheinlicher denn je sei, liege darin, dass die neuesten iranischen Vorschlagsentwürfe nicht kontrovers sind. Iran fordert Westen auf, Wahrheit über israelische Apartheid und Verbrechen nicht zu leugnen. Das iranische Außenministerium hat wiederholt, dass Israel ein Apartheid-Regime ist und forderte die westlichen Staaten auf, die Rechte der Palästinenser zu verteidigen, anstatt die Realitäten über die Verbrechen des Regimes zu leugnen. Im Einklang mit dem, was in vielen offiziellen Dokumenten und unzähligen Berichten von Menschenrechtsinstitutionen festgestellt wurde, ist das zionistische Regime ein Apartheid-Regime, das für Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich ist. twitterte der Sprecher des Außenministeriums Nasser Kanani am Donnerstag. Zahlreiche Menschenrechtsorganisationen haben das israelische Regime dafür verurteilt, dass es Apartheid praktiziert, indem es die Palästinenser systematisch durch militärische Besetzung und rassistische Gesetze unterdrückt. Bereits im März erkannte die in den Vereinigten Staaten ansässige Harvard Law School die Besatzungsmacht als Apartheid-Regime an, nachdem sie ihre Verbrechen und die Wurzeln des Konflikts in Palästina untersucht und die diskriminierenden Gesetze und Vorschriften dargelegt hatte, die vom Regime in Tel Aviv im besetzten Westjordanland praktiziert werden. Anfang des Jahres prangerte ebenfalls ein unabhängiger Menschenrechtsexperte der Vereinten Nationen Israel an, in den vergangenen Jahrzehnten Apartheid gegen Palästinenser praktiziert zu haben, und forderte die Weltorganisationen auf, eine Liste von Maßnahmen zu erstellen, die darauf abzielen, das Besatzungsregime effektiv für dieses Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen. Kanani riet den westlichen Regierungen damit aufzuhören, objektive Fakten über den Apartheid-Charakter des israelischen Regimes zu leugnen und stattdessen damit zu beginnen, die Menschenrechte der palästinensischen Nation zu unterstützen. Iran hat im Juni/Juli Ölexporte erhöht, die Lieferungen könnten steigen. Ein neuer Bericht zeigt, dass die iranischen Ölexporte im Juni und Juli weiter gestiegen sind und diesen Monat trotz amerikanischer Sanktionen, die den Kauf von iranischem Rohöl durch internationale Käufer verbieten, weiter steigen könnten. Der Mittwochsbericht der Nachrichtenagentur Reuters zitierte Zahlen von großen internationalen Tankertrackern, die darauf hindeuteten, dass die iranische Ölexporte im Juni mit 950.000 Barrel pro Tag ihren Höchststand erreicht hatten. Die Zahl steht im Vergleich zu rund 100.000 Barrel pro Tag iranischer Ölexporte, die im Jahr 2020 gemeldet wurden, nachdem eine Reihe von US-Sanktionen, die 2018 verhängt und ein Jahr später verschärft wurden, begannen, die Rohölverkäufe des Landes zu beeinträchtigen. Ein Großteil der derzeitigen iranischen Ölexporte erreicht China, wo private Käufer ohne finanzielle Interessen in den Vereinigten Staaten Rohöllieferungen entgegennehmen, die Iran mit großen Rabatten anbietet. Allerdings gingen die Lieferungen im Juli aufgrund der geringeren Nachfrage in China und auch aufgrund einer harten Konkurrenz aus Russland, das sich ebenfalls an chinesische Käufer wandte, da es Anfang dieses Jahres wegen eines Krieges in der Ukraine unter US-Sanktionen geriet, leicht zurück. Der Reuters-Bericht besagt, dass Iran seine Ölexporte nach China im August erhöhen könnte, da sich der Preisunterschied zwischen iranischen und russischen Lieferungen vergrößern könnte. Die Analyse wies auch auf einen möglichen Erfolg in den laufenden Gesprächen zwischen Iran und den Weltmächten, einschließlich der USA, hin, um ein Atomabkommen von 2015 wiederzubeleben, das zu einer Ausweitung der iranischen Ölexporte in Länder in Europa und nach Südkorea führen könnte. Menschenrechtsgruppe verklagt israelisches Regime wegen Eigentumsdelikten bei ISDGH. Das Internationale Zentrum für Justiz für Palästinenser, ICJP, hat beim Internationalen Strafgerichtshof ISDGH eine Kriegsverbrecherklage gegen Israels kriminelle Beschlagnahme von palästinensischem Eigentum eingereicht. Die am Mittwoch eingereichte Beschwerde drehte sich um Israels lange und fortgesetzte Politik, palästinensischen Zivilisten Eigentum für illegale Siedlungen des Regimes zu entziehen, die auf besetztem Land gebaut wurden und unter Umständen, die nicht durch militärische Notwendigkeiten gerechtfertigt sind. Es befasste sich mit den Fällen von Rizk Salem Hamid Kadis in Gaza und Mitgliedern der Familie Salhia aus Sheikh Jarrah, einem palästinensischen Krisenherd im besetzten Ost-Al-Quds, nach einer Untersuchung, die am 3. März 2021 eröffnet wurde. Während der Untersuchung sagte Fatou Bensouda, die damalige Anklägerin des ISDGH, dass es eine vernünftige Grundlage für die Annahme gebe, dass Kriegsverbrechen im Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem und im Gazastreifen begangen wurden oder werden. Die rechte Gruppe erklärte, dass die Beweise für Israels Verbrechen im Zusammenhang mit Eigentum umfassend, glaubwürdig und klar seien. Die Tatsache, dass dies als akzeptierte Politik für Israels illegale Expansion fortgesetzt werden durfte, ist unglaublich, sagte Tayyab Ali, ICJP-Direktor. Ali kritisierte ferner die EU-Länder sowie Europa und die USA für ihre Unterstützung des israelischen Regimes. Das Schweigen und die Unterstützung von Ländern in der EU sowie Großbritannien und den USA kommt einer Komplizenschaft bei diesem Verbrechen gleich, sagte er. 1948 während der palästinensischen Nakba oder Katastrophe, dem Krieg, der der Gründung des israelischen Regimes vorausging, besetzte das Regime fast die Hälfte des Landes und errichtete einen Trennzaun auf einem Teil davon. Nach dem Massaker von Khan Yunis im Jahr 1956 wurde mehr Land beschlagnahmt. Nach dem Sechstagekrieg 1967 wurde noch mehr Land von israelischen Streitkräften eingenommen. Israel wandte auch exzessive Gewalt an, um Familienmitglieder aus dem Land zu entfernen, und richtete dort eine ständige Militärpräsenz ein, wobei es eine militärische Notwendigkeit behauptete. Unterstützer von Imran Khan protestieren in Islamabad gegen die Regierung. Anhänger des ehemaligen pakistanischen Premierministers Imran Khan und Gesetzgeber der Tahrik-e-Insaf-Partei veranstalteten in der Hauptstadt Islamabad eine Kundgebung gegen die, wie sie es nannten, US-unterstützte Politik der Regierung. Seit Imran Khan im April durch ein Misstrauensvotum von der Macht entfernt wurde, hat er den Druck auf die fragile neue Koalitionsregierung des Landes erhöht, indem er Massenkundgebungen veranstaltete, um Neuwahlen zu fordern. Die Demonstranten machten die pakistanische Koalitionsregierung für steigende Inflation und Unruhen verantwortlich und verurteilten das, was sie als hartes Vorgehen der Regierung gegen Medien bezeichneten, die die Anti-US-Worte des ehemaligen Premierministers unterstützten. Einige Analysten glauben, dass es Imran Khan gelungen ist, die Regierung mit seiner Anti-US-Erzählung unter Druck zu setzen. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass das derzeitige politische System seine Amtszeit beenden wird und allgemeine Wahlen zu einem geplanten Zeitpunkt abgehalten werden. Pakistaner haben jetzt eine geteilte Meinung über die Freundschaft mit den USA. Einige bezeichnen es als zwingend für das nationale Interesse und andere als Hindernis für die nationale Souveränität. Wann immer die Parlamentswahlen abgehalten werden, werden die Beziehungen zu den USA ein Schlüsselthema für eine politische Partei sein, die an der Macht sein wird. UN. Für Rohingya-Flüchtlinge ist es noch unsicher, nach Myanmar zurückzukehren. UN-Menschenrechtschefin Michelle Bachelet sagte, die Bedingungen seien noch nicht geeignet, damit die muslimischen Rohingya-Flüchtlinge nach Myanmar zurückkehren könnten. Während einer Pressekonferenz am Mittwoch in Dhaka, der Hauptstadt Bangladeschs, sagte die UN-Verantwortliche, dass es für fast 1 Million Angehörige der verfolgten muslimischen Minderheit weiterhin unsicher sei, in ihre Heimat zurückzukehren. Zum ersten Mal seit 5 Jahren, seit Myanmars Militär Massentötungen der Rohingya begangen hat, reiste Bachelet am 14. August nach Bangladesch. Während ihrer 4-tägigen Reise traf sie religiöse Führer und besuchte mehrere Städte im Camp Cox's Bazar. Geschätzte 1,1 Millionen Rohingyas leben derzeit in Bangladesch. Sie sprachen von ihren Beschwerden und Schmerzen, wie sie flohen und alles verloren, was sie hatten, ihre Lebensgrundlagen und ihre Lieben, sagte sie, nachdem sie Rohingya-Frauen und Jugendliche getroffen hatte, die ihre Sorgen und Hoffnungen mit ihr teilten. Die Hohe Kommissarin bekräftigte, wie wichtig es ist, weiterhin sicherzustellen, dass sichere und nachhaltige Bedingungen für alle Rückführungen bestehen und dass sie auf freiwillige und würdevolle Weise durchgeführt werden. Die UN tut ihr Bestes, um sie zu unterstützen. Das werden wir auch weiterhin tun, beteuerte sie. Aber wir müssen uns auch mit den tiefgreifenden Wurzeln des Problems befassen. Wir müssen uns damit befassen und sicherstellen, dass sie in Sicherheit und freiwillig nach Myanmar zurückkehren können. Die Vereinten Nationen haben die Rohingya als die am stärksten verfolgte Minderheit der Welt bezeichnet. In den Jahren 2016 und 2017 wurden Tausende Rohingya von Militär getötet, vergewaltigt, gefoltert oder festgenommen. Die Krise zwang die Rohingya zur Flucht in die Nachbarländer Bangladesch und Indien, wo sie laut Menschenrechtsorganisationen unter miserablen Bedingungen leben. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 30 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 27 Grad, Mashhad 24 Grad, Isfahan 26 Grad, Shiraz 30 Grad und Bandarabas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran!
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Wir geben weiter einen Einblick in das Leben von Abu Sa'id Abulkhair, dem großen iranischen Mystiker, der im 10. und 11. Jahrhundert nach Christus gelebt hat und als erster iranischer Vertreter der Mystikdichtung gilt. Ungefähr 100 Jahre nach dem Tod von Abu Sa'id Abulkhair im Jahre 440 nach der Hijra, 1048 nach christlicher Zeitrechnung, verfasste Jamaluddin Abu Ruhebne Abi Sa'd eine kurze Abhandlung über das Leben und die Art des Scheichs. Dieses erhalten gebliebene Werk ist in Neupersisch und trägt den Titel »Holat wa Sohanone Sheikh Abu Sa'id«, Haltung und Aussprüche des Scheich Abu Sa'id. Es ist in seiner Art das älteste Werk, denn aus der Zeit vor 541 liegt uns kein Buch auf Persisch vor, welches über die Scheichs der Sufismus geschrieben worden wäre. An diesem Buch ist zu sehen, dass Abu Ru sowohl das Persische als auch das Arabische beherrschte. Dr. Shafi'i Kadikani hat dieses Buch überarbeitet und ist der Überzeugung, an einem vollständigen Exemplar dieses Buches ließe sich sein meisterhaftes literarisches Talent für Farsi und Arabisch und die Kultur seiner Epoche noch besser ablesen. Das Buch »Holat wa Sohanone Sheikh Abu Sa'id« ist sowohl sprachlich, stilistisch als auch geschichtlich wertvoll und gibt einen zum Teil einmaligen Einblick in den iranisch-islamischen Sufismus und das Leben einiger Scheichs. Auf der Grundlage des Buches von Abi Ru, das wir eben erwähnten, schrieb Muhammad ibn Munawwar, einer der Nachkommen von Abu Sa'id Abulkhair, später eine noch ausführlichere Biografie über ihn, deren Titel wir bereits erwähnten, nämlich Asrar al-Tawhid, Geheimnisse der Einheit. Das war vermutlich 574 nach der Hijra oder 1178 nach Christus, und in einer Zeit, in der Khorasan wegen dem Krieg und der unsicheren Lage, welche der Korruption der Ostseldschuken zugeschrieben wird, Zeuge von Not und Leid war und die Nachkommen von Scheich Abu Sa'id Abulkhair, dem iranischen Mystiker, in Mahyana ermordet wurden. Wo sie begraben liegen, ist nicht bekannt. Nur die Ruhestätte von Scheich Abu Sa'id blieb bestehen. Das Buch Asrar al-Tawhid ist in Wahrheit eine Biografie von Scheich Abu Sa'id Abulkhair und verdient von daher noch mehr Beachtung, dass diese Biografie in ihrer Art etwas Besonderes in der Farsi-Literatur darstellt. Asrar al-Tawhid ist das erste Werk unter den wenigen Prosawerken der alten Farsi-Literatur, welches über einen Gnostiker geschrieben wurde. Dieses Buch handelt von den erstaunlichen Fähigkeiten des Abu Sa'id, seinem Lebenswandel und dem Lebensstil seiner Schüler. Es enthält zugleich wertvolle Informationen über die Geschichte des 5. Jahrhunderts nach der Hijra, dem 11. Jahrhundert nach Christus und das Religionsleben der Bevölkerung Khorasans in dieser Zeit. Der Autor des Buches, Muhammad ibn Munawwar, ist ein Nachkomme des Abu Sa'id und ihn trennen 5 Generationen von ihm. Dennoch kann man ruhig davon ausgehen, dass die Zitate in diesem Buch mit denen von Scheich Sa'id sämtlich zumindest inhaltlich identisch sind. Damals war im Islam die mündliche Überlieferung üblich und Zitate von Persönlichkeiten wurden unverändert von einer Generation an die nächste weitergegeben. Es gibt meistens keine anderen Quellen, um festzustellen, ob diese Zitate genauso waren. Der Schweizer Islamwissenschaftler Fritz Meyer bringt in seinem Buch Abu Sa'id Abulkhair – Wirklichkeit und Legende eine überzeugende Darstellung vom Scheich und seinen Schülern. Aber es scheint besser zu sein, das Vorgehen des Scheichs und die Reaktion in seinem Umfeld aus psychologischer Sicht und der Gefahren für die Religion zu analysieren. Im Asrar al-Tawhid werden die Worte des Scheich Abu Said wiedergegeben und sein Leben beschrieben. Dieses Buch ist eines der besten historischen Dokumente über die damalige Gesellschaft Irans und die historische Entwicklung der Gnosis in unserem Lande sowie der iranischen Sufi-Meister und Mystiker. Asrar al-Tawhid, wie Maramad al-Scheich Abu Said, ist zweifelsohne der bedeutendste mystische Prosatext. Abgesehen von seinem wertvollen Inhalt in Bezug auf Denkweise und Wandel der Sufis, ihre Sitten und ihre Beziehungen untereinander und nach außen, ist dieses Werk auch literarisch von Bedeutung. Die Erzählweise und Wortwahl und die Pflege alter originaler Worte und Reime unbekannter iranischer Dichter und vieles mehr macht Asrar al-Tawhid zu einer wichtigen Quelle für die Farsi-Literatur. Als sein Autor Muhammad ibn Munawar 574 nach der Hijra, 1178 nach Christus, damit begann, das Buch über seinen Vorfahren zusammenzustellen, waren 134 Jahre nach dem Tod von Abu Said ins Land gegangen. Aber auch in allen diesen Jahren waren die Aussprüche des Abu Said nicht in Groß-Khorasan in Vergessenheit geraten. Denn er war ein anspruchsloser und aufrichtiger Mensch gewesen, der außergewöhnliche Fähigkeiten besaß. Die Sufis und Freunde und besonders die Verwandten des Scheichs hatten seine Zitate von Generation zu Generation weitergegeben. Das Studium von Asrar al-Tawhid zeigt, dass die Aussprüche und die Art des Scheichs dermaßen unter den mystischen Meistern und ihren Befolgern in jener Zeitepoche üblich waren, dass es sich erübrigt hätte, sie aufzuschreiben. Daher ist davon auszugehen, dass das meiste, was Muhammad ibn Munawar über Scheich Abu Said berichtet oder von ihm zitiert, stimmt. Wenn es Unklarheiten gibt, so beziehen sie sich mehr auf die außergewöhnlichen Taten des Scheichs und nicht auf seine mystischen und weisen Botschaften. Es ist durchaus natürlich, dass die Verehrer von herausragenden Persönlichkeiten, insbesondere wenn sie diese selber nur vom Hörensagen kennen, aufgrund der Vorstellung, die sie sich von ihr zurechtgelegt haben, Legendäres über diese Persönlichkeit berichten, um sein Ansehen noch mehr zu erhöhen. Es lässt sich aber sagen, dass die Zitate des Scheich Abu Said, welche im Rahmen der Anekdoten angeführt werden, hinsichtlich Wortwahl und Grammatik und Aufbau mit dem übereinstimmen, was der Scheich tatsächlich gesagt hat. Man beachte, dass die Aussprüche des Sufi-Meisters zu seinen Lebzeiten und nach seinem Tode von seinen Anhängern mit Hadith gleichgestellt wurden, das heißt mit Worten, die vom Propheten und den Imamen überliefert sind. Auch bedenke man, dass seine Aussprüche von Generation zu Generation weitergegeben wurden, weil sie eine große Anziehungskraft und einen tiefen Inhalt besaßen. Außerdem lassen sich auch aus den Erzählungen im Asrar al-Tawhid Beweise für die Richtigkeit dieser Ansicht entnehmen. Asrar al-Tawhid zählt zu den schönsten und wertvollsten Prosatexten der Farsi-Sprache. Muhammad ibn Munawar hatte einen einfachen und klaren Schreibstil. Er vermied unnötige Ausschmückungen, dennoch waren seine Beschreibungen und Verbildlichungen abwechslungsreich. Er berücksichtigte alle Stilelemente für eine gute Ausdrucksweise. Seine klare und einfache Sprache erinnert oft an ein vertrauliches Gespräch. Er benutzt nur Verben mit klarer Bedeutung. Die Satzmelodie des Asrar al-Tawhid ist zudem sehr angenehm. Das Besondere an dem Werk Asrar al-Tawhid besteht auch darin, dass die Erzählungen und Anekdoten aus dem Leben des Scheichs mit Gedichten von ihm geschmückt worden sind. Die Forscher, die sich mit Werken von Abu Said beschäftigt haben, sind der gemeinsamen Ansicht, dass dieses Buch das beste Dokument für die Übertragung der Dichtung in Neupersisch aus der ersten Epoche und für den Beginn der Dichtung auf Dari-Persisch ist. Bei vielen Gedichten, die Abu Said zitiert hat, ist nicht klar, wer sie verfasst hat, und sie stehen nur im Asrar al-Tawhid. Ihr Stil ist so alt, dass es nicht den Anschein hat, dass eines von ihnen aus der Zeit nach dem 4. Jahrhundert nach der Hijra stammt. Hier ein Beispiel. Az waqe'i to ra khabar khaham kard va an ra be do harf mukhtasar khaham kard. Ba ishq to dar khak nahan khaham shud. Ba mehr to sar ze khak bar khaham kard. Ich will dir die Nachricht von einem Ereignis geben und sie in zwei Worte gebündelt dir geben. Mit der Liebe zu dir werde ich in der Erde verborgen worden sein, und mit der Liebe zu dir werde ich mich aus der Erde erheben. Es gibt noch ein drittes Werk über Abu Said Abul-Khair und enthält neu entdeckte alte Anekdoten über ihn und seine spirituellen Stufen. Dr. Shafi'i Kadekani hat dieses Buch überarbeitet und es mit Choshniye Tamewart, den Geschmack der Zeitkosten, betitelt. Er erläutert in diesem Buch in der Einleitung, was in der Mystik unter dem Begriff Waqt-Zeit speziell verstanden wird und welchen großen Wert Abu Said darauf legte, die Zeit zu kosten. Er erklärt auch weitere Begriffe wie Scharia, Gebote, Tariqat, Weg und Hariqat, Wahrheit, welche die Ausgangsbasis der Denkweise Abu Said sind. Wir werden darauf noch näher im nächsten und letzten Teil auf den Weg dieses iranischen Mystikers eingehen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Shahram Nazeri mit dem Titel Delbar, das heißt Herzensräuber.
خلوت خاص دل بر آمد دل بر ذکرم به دل بر آمد جان آینه جمال جانان تن خاک دیار دل بر آمد دل خلوت خاص دل بر دل خلوت خاص دل بر آمد دل بر ذکرم به
کس نشنیدم که در این کار بماند آی 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 از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند آی آی زباد مظهر آمد صد گونه زباد مظهر آمد دل خلوت خاص دل بر آمد دل بر ذکرم به دل بر آمد دل خلوت خاص دل بر
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans. Weiterhin guten Empfang.
in Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Wir geben weiter einen Einblick in das Leben von Abu Sa'id Abulkhair, dem großen iranischen Mystiker, der im 10. und 11. Jahrhundert nach Christus gelebt hat und als erster iranischer Vertreter der Mystikdichtung gilt. Ungefähr 100 Jahre nach dem Tod von Abu Sa'id Abulkhair im Jahre 440 nach der Hijra, 1048 nach christlicher Zeitrechnung, verfasste Jamaluddin Abu Ruhebne Abi Sa'd eine kurze Abhandlung über das Leben und die Art des Scheichs. Dieses erhalten gebliebene Werk ist in Neupersisch und trägt den Titel »Halat wa Sohanane Sheikh Abu Sa'id«. Haltung und Aussprüche des Scheich Abu Sa'id. Es ist in seiner Art das älteste Werk, denn aus der Zeit vor 541 liegt uns kein Buch auf Persisch vor, welches über die Scheichs der Sufismus geschrieben worden wäre. An diesem Buch ist zu sehen, dass Abu Ruh sowohl das Persische als auch das Arabische beherrschte. Dr. Shafi'i Kadikani hat dieses Buch überarbeitet und ist der Überzeugung, an einem vollständigen Exemplar dieses Buches ließe sich sein meisterhaftes literarisches Talent für Farsi und Arabisch und die Kultur seiner Epoche noch besser ablesen. Das Buch Halat wa Sohanane Sheikh Abu Sa'id ist sowohl sprachlich, stilistisch als auch geschichtlich wertvoll und gibt einen zum Teil einmaligen Einblick in den iranisch-islamischen Sufismus und das Leben einiger Scheichs. Auf der Grundlage des Buches von Abi Ruh, das wir eben erwähnten, schrieb Muhammad ibn Munawwar, einer der Nachkommen von Abu Sa'id Abulkhair, später eine noch ausführlichere Biografie über ihn, deren Titel wir bereits erwähnten, nämlich Asrar al-Tawhid, Geheimnisse der Einheit. Das war vermutlich 574 nach der Hijra oder 1178 nach Christus, und in einer Zeit, in der Khorasan wegen dem Krieg und der unsicheren Lage, welche der Korruption der Ostseldschuken zugeschrieben wird, Zeuge von Not und Leid war und die Nachkommen von Scheich Abu Sa'id Abulkhair, dem iranischen Mystiker, in Mahyana ermordet wurden. Wo sie begraben liegen, ist nicht bekannt. Nur die Ruhestätte von Scheich Abu Sa'id blieb bestehen. Das Buch Asrar al-Tawhid ist in Wahrheit eine Biografie von Scheich Abu Sa'id Abulkhair und verdient von daher noch mehr Beachtung, dass diese Biografie in ihrer Art etwas Besonderes in der Farsi-Literatur darstellt. Asrar al-Tawhid ist das erste Werk unter den wenigen Prosawerken der alten Farsi-Literatur, welches über einen Gnostiker geschrieben wurde. Dieses Buch handelt von den erstaunlichen Fähigkeiten des Abu Sa'id, seinem Lebenswandel und dem Lebensstil seiner Schüler. Es enthält zugleich wertvolle Informationen über die Geschichte des 5. Jahrhunderts nach der Hijra, dem 11. Jahrhundert nach Christus und das Religionsleben der Bevölkerung Khorasans in dieser Zeit. Der Autor des Buches, Muhammad ibn Munawwar, ist ein Nachkomme des Abu Sa'id und ihn trennen 5 Generationen von ihm. Dennoch kann man ruhig davon ausgehen, dass die Zitate in diesem Buch mit denen von Scheich Sa'id sämtlich, zumindest inhaltlich, identisch sind. Damals war im Islam die mündliche Überlieferung üblich und Zitate von Persönlichkeiten wurden unverändert von einer Generation an die nächste weitergegeben. Es gibt meistens keine anderen Quellen, um festzustellen, ob diese Zitate genauso waren. Der Schweizer Islamwissenschaftler Fritz Meyer bringt in seinem Buch Abu Said Abul-Khair, Wirklichkeit und Legende, eine überzeugende Darstellung vom Scheich und seinen Schülern. Aber es scheint besser zu sein, das Vorgehen des Scheichs und die Reaktion in seinem Umfeld aus psychologischer Sicht und der Gefahren für die Religion zu analysieren. Im Asrar al-Tawhid werden die Worte des Scheich Abu Said wiedergegeben und sein Leben beschrieben. Dieses Buch ist eines der besten historischen Dokumente über die damalige Gesellschaft Irans und die historische Entwicklung der Gnosis in unserem Lande sowie der iranischen Sufi-Meister und Mystiker. Asrar al-Tawhid, wie Maramad al-Scheich Abu Said, ist zweifelsohne der bedeutendste mystische Prosatext. Abgesehen von seinem wertvollen Inhalt in Bezug auf Denkweise und Wandel der Sufis, ihre Sitten und ihre Beziehungen untereinander und nach außen, ist dieses Werk auch literarisch von Bedeutung. Die Erzählweise und Wortwahl und die Pflege alter originaler Worte und Reime unbekannter iranischer Dichter und vieles mehr macht Asrar al-Tawhid zu einer wichtigen Quelle für die Farsi-Literatur. Als sein Autor Muhammad ibn Munawar 574 nach der Hijra, 1178 nach Christus, damit begann, das Buch über seinen Vorfahren zusammenzustellen, waren 134 Jahre nach dem Tod von Abu Said ins Land gegangen. Aber auch in allen diesen Jahren waren die Aussprüche des Abu Said nicht in Groß-Khorasan in Vergessenheit geraten. Denn er war ein anspruchsloser und aufrichtiger Mensch gewesen, der außergewöhnliche Fähigkeiten besaß. Die Sufis und Freunde und besonders die Verwandten des Scheichs hatten seine Zitate von Generation zu Generation weitergegeben. Das Studium von Asrar al-Tawhid zeigt, dass die Aussprüche und die Art des Scheichs dermaßen unter den mystischen Meistern und ihren Befolgern in jener Zeitepoche üblich waren, dass es sich erübrigt hätte, sie aufzuschreiben. Daher ist davon auszugehen, dass das meiste, was Muhammad ibn Munawar über Scheich Abu Said berichtet oder von ihm zitiert, stimmt. Wenn es Unklarheiten gibt, so beziehen sie sich mehr auf die außergewöhnlichen Taten des Scheichs und nicht auf seine mystischen und weisen Botschaften. Es ist durchaus natürlich, dass die Verehrer von herausragenden Persönlichkeiten, insbesondere wenn sie diese selber nur vom Hörensagen kennen, aufgrund der Vorstellung, die sie sich von ihr zurechtgelegt haben, Legendäres über diese Persönlichkeit berichten, um sein Ansehen noch mehr zu erhöhen. Es lässt sich aber sagen, dass die Zitate des Scheich Abu Said, welche im Rahmen der Anekdoten angeführt werden, hinsichtlich Wortwahl und Grammatik und Aufbau mit dem übereinstimmen, was der Scheich tatsächlich gesagt hat. Man beachte, dass die Aussprüche des Sufi-Meisters zu seinen Lebzeiten und nach seinem Tode von seinen Anhängern mit Hadith gleichgestellt wurden, das heißt mit Worten, die vom Propheten und den Imamen überliefert sind. Auch bedenke man, dass seine Aussprüche von Generation zu Generation weitergegeben wurden, weil sie eine große Anziehungskraft und einen tiefen Inhalt besaßen. Außerdem lassen sich auch aus den Erzählungen im Asrar al-Tawhid Beweise für die Richtigkeit dieser Ansicht entnehmen. Asrar al-Tawhid zählt zu den schönsten und wertvollsten Prosatexten der Farsi-Sprache. Muhammad ibn Munawwar hatte einen einfachen und klaren Schreibstil. Er vermied unnötige Ausschmückungen, dennoch waren seine Beschreibungen und Verbildlichungen abwechslungsreich. Er berücksichtigte alle Stilelemente für eine gute Ausdrucksweise. Seine klare und einfache Sprache erinnert oft an ein vertrauliches Gespräch. Er benutzt nur Verben mit klarer Bedeutung. Die Satzmelodie des Asrar al-Tawhid ist zudem sehr angenehm. Das Besondere an dem Werk Asrar al-Tawhid besteht auch darin, dass die Erzählungen und Anekdoten aus dem Leben des Scheichs mit Gedichten von ihm geschmückt worden sind. Die Forscher, die sich mit Werken von Abu Sa'id beschäftigt haben, sind der gemeinsamen Ansicht, dass dieses Buch das beste Dokument für die Übertragung der Dichtung in Neupersisch aus der ersten Epoche und für den Beginn der Dichtung auf Dari-Persisch ist. Bei vielen Gedichten, die Abu Sa'id zitiert hat, ist nicht klar, wer sie verfasst hat, und sie stehen nur im Asrar al-Tawhid. Ihr Stil ist so alt, dass es nicht den Anschein hat, dass eines von ihnen aus der Zeit nach dem 4. Jahrhundert nach der Hijra stammt. Hier ein Beispiel. Az waqe'i to ra khabar khaham kard va an ra be do harf mukhtasar khaham kard. Ba ishq to dar khak nahan khaham shud. Ba mehr to sar ze khak bar khaham kard. Ich will dir die Nachricht von einem Ereignis geben und sie in zwei Worte gebündelt dir geben. Mit der Liebe zu dir werde ich in der Erde verborgen worden sein, und mit der Liebe zu dir werde ich mich aus der Erde erheben. Es gibt noch ein drittes Werk über Abu Sa'id Abu'l-Khair und enthält neu entdeckte alte Anekdoten über ihn und seine spirituellen Stufen. Dr. Shafi'i Kadekani hat dieses Buch überarbeitet und es mit Choshniye Tame Wart, den Geschmack der Zeitkosten, betitelt. Er erläutert in diesem Buch in der Einleitung, was in der Mystik unter dem Begriff Waqt-Zeit speziell verstanden wird und welchen großen Wert Abu Sa'id darauf legte, die Zeit zu kosten. Er erklärt auch weitere Begriffe wie Scharia, Gebote, Tariqat, Weg und Hariqat, Wahrheit, welche die Ausgangsbasis der Denkweise Abu Sa'id sind. Wir werden darauf noch näher im nächsten und letzten Teil auf den Weg dieses iranischen Mystikers eingehen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.